Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
Da sind wir wieder mit einem neuen Thema: Neon Vibes, Popkultur im Wandel der Zeit. Und für uns beide ist dieses Thema ein echter Leckerbissen, Raphael, oder?
Ja, genau. Das ist unser Spezialthema.
Also hallo nicht erstmal.
Hallo erstmal, guten Tag.
Ja. Raphael ist auf der anderen Seite der Welt. Immer noch. Und ja, was hast du da so erlebt in Florida?
Nichts. Nein, ich mache ja hier nicht wirklich Urlaub, sondern ich bin ja relativ regelmäßig hier seit 30 Jahren und nehme mir ganz, ganz viel Arbeit mit. Und verbinde das natürlich mit den Annehmlichkeiten des aus dem Fenster auf den Atlantik guckens.
Geil.
Mache ich auch jetzt gerade übrigens hoher Wellengang, weil ziemlich windig. Unangenehm teilweise draußen, aber keine Wolke am Himmel. Und ich gucke praktisch von hier aus meinem Fenster oder von meinem Balkon nach Richtung Afrika, was man nicht sieht, weil die Erde ja gekrümmt ist, wie vielleicht
So.
viele wissen. Sollten wir vielleicht auch mal einen Podcast machen.
Wieder was gelernt. Ja, aber kann ich mir toll vorstellen, gerade jetzt. Hier in Hamburg ist es dunkel und regnerisch, ganz komisch regnerisch. Und ich war gestern auf dem Santa Pauli, dem Rathausmarkt direkt auf dem Kiez hier in Hamburg. Und es war so ein Sprühregen und es war irgendwie auch gar nicht so richtig kalt. Also das ist so ein Mischmaschwetter hier, ganz das Gegenteil von dem, was du da erlebst.
Genau.
Ja, aber Florida ist toll. Ich war das letzte Mal in Florida zur Jahreswende 1920 mit einem guten Freund.
1920.
1920.
Ist ja krass.
nee, tatsächlich das Silvester vor der Corona-Pandemie. Und da haben wir nochmal richtig toll gefeiert, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Da waren wir in diesem tollen Fontainebleau-Hotel.
Hilton Fontainebleau.
Exakt.
Da war ich auch schon.
Mein Kumpel Matthias hat nämlich früher professionell getanzt. Der ist Weltmeister im lateinamerikanischen Tanz und kannte das von damals und hat einfach mal nachgeguckt, was da für ein Silvester-Event ist. Und da war eine riesengroße Gala, inklusive Live-Show mit den Jonas Brothers. Und
Krass.
Ja, das war richtig toll. Hat richtig
Ich
Spaß.
Hatte dir meine Anekdote wahrscheinlich mal erzählt, aber den Zuhörern dann draußen noch nicht. Meine Anekdote mit dem Hilton Fontainebleau in Miami Beach war 1993, da gab es diese, es gab so eine Dance-Konferenz, so eine Musikkonferenz immer in Miami Beach, gibt es heute noch, die heißt Winter Music Conference, die ist immer im Februar, März in Miami Beach jedes Jahr. Und da waren wir, damals haben wir als Werbeagentur, also meine eigene Werbeagentur, hat damals praktisch die ganzen deutschen Dance-Labels 1993 dort vertreten. Denn das war damals auch noch eine Exhibition. Das heißt, da gab es dann so Räume, wo man Leute treffen konnte, mit denen reden konnte, da gab es Vorträge und so. Das ist, ich glaube, das gibt es heute auch noch, aber mittlerweile ist es einfach eine Riesenparty, riesig groß. Früher war das ganz, ganz, ganz klein. Und diese Konferenz fand früher im Hilton Fontainebleau Hotel statt in Miami Beach.
Wow.
Und da haben wir auch gewohnt. Und während 1993 wir da wohnten und diese Messe da war, wurde dort Bodyguard gedreht.
Ach nein.
Mit Kevin Costner und Whitney Houston. Und die trafen wir jeden Morgen beim Frühstück, insgesamt aller Statisten und Filmleuten.
Wow, das heißt, du bist auch in dem Film mit drin?
Ja, genau. Ich bin als Kevin Costner verkleidet, stürze ich in dieser Hotelszene vom Hotel.
Ja, da wollte er noch Pause machen. Da hat er dich reingelassen.
Nee, in der Tat lassen wir da am Pool und dann haben die oben, jeder, der den Film vielleicht noch erinnert, da gibt es eine Szene, wo Kevin Costner oben auf dem Hotel steht und dann kommt irgendein Hubschrauber und was da genau passiert, weiß ich nicht mehr, aber genau die Szene haben wir praktisch von unten am Pool liegen beobachtet. Das war sehr interessant.
Ach toll.
Genau.
Und es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass das Fontainebleau in einem Film vorkommt, was
jetzt
mir
kommt's, ich weiß.
Da auch
Ja.
aufgefallen ist. Das ist auch das Hotel in dem legendären Bond-Film Goldfinger.
Genau.
In dem Gerd Fröbe als Auric Goldfinger gerade Karten spielt und Bond merkt das, dass er sich die Karten seines Gegenspielers durchgeben lässt von einer Frau, die halt mit Fernglas in ihrem Zimmer das beobachtet. Und ja, in diesem legendären Hotel wurde der Film auch gedreht. Ganz spannend.
Ja, genau, das weiß ich. Ich bin aber nicht in diesem Hotel jetzt. Ich bin viel,
Ach
viel
so.
weiter nördlich immer.
Du
Ich
bist
bin
viel weiter nördlich, ne? Ja.
viel weiter. Das hat nichts mit Miami nichts zu tun. Und seitdem wir da auch jährlich waren und auch später als Disco Boys da öfter aufgelegt haben, man hat mich da nichts mehr hingezogen. Das war, ist halt mega kommerziell. Es ist immer voll. Ocean Drive, ganz schick, alles Art Deco und so. Aber wenn du das irgendwie jedes Jahr, das ist halt sehr touristisch. Und hier habe ich meine totale Ruhe. Ich bin hier jetzt niemand und,
Ach, super.
hat mit Miami nichts zu tun. Und es gibt da auch immer die lustige Anekdote, wenn mich Leute darauf ansprechen, ah, warst du wieder in Florida? Warst du wieder in Miami? Ich so, nee, ich war nicht in Miami. Da war ich schon lange nicht mehr.
Ja, wir
Bin
waren auch in
woanders.
North Beach untergebracht damals. Das ist echt so ein kleiner Geheimtipp, weil in North Beach hast du noch die ganzen Surfer, die fernab von der Touri-Meile in South Beach halt so ein bisschen ihre Ruhe haben wollen. Und das ist ganz toll da in North Beach, weil du bist da so ein bisschen weg von dem Alarm. Und was ich damals ja nicht wusste, ist, dass es eine ganz, ganz großartige Strecke von North Beach nach South Beach gibt, die man auch wunderbar mit dem Fahrrad abfahren kann. Und das konnte ich in Google nicht sehen, ob man da halt auch Fahrrad fahren kann. Und wir haben dann davon abgesehen, uns Autos zu mieten und sind dann mit dem Fahrrad immer darunter nach South.
Was ansonsten ja eher hier etwas unüblich ist.
Ja.
Übrigens, man kann das auch mit dem Schiff schön fahren von North Beach nach South Beach, weil in South Beach fängt der sogenannte Intracoastal Waterway an. Das ist im Grunde ein Wasser, also ein Fluss, ist ein breiter Fluss im Grunde, der am Festland ist und davor gelagert ist immer die ganze, auf der Strecke bis, ich glaube Jacksonville, ich weiß es nicht genau, also bis ganz nach Norden eine vorgelagerte Halbinsel, auf der eigentlich das gesamte Leben in Florida, touristische Leben stattfindet, mal von Orlando abgesehen. Und immer dazwischen ist immer ein Wasserweg. Das heißt, vom Festland führen immer Brücken über diesen Wasserweg, der über 250 Meilen nach Norden geht, auf die vorgelagerte Halbinsel, wo auch Daytona Beach zum Beispiel ist. Oder Cape Canaveral ist auch auf der anderen Seite des Intracoastal Waterways. Nur mal das jetzt so. Das würde jetzt zu weit führen, glaube ich.
Ja, wir haben noch unsere Tipps. Hast du, was ist dir so über den Weg gelaufen, musikalisch, so in letzter Zeit?
Ja, mir ist sehr unfassbar viel über den Weg gelaufen, weil ich nutze die Zeit hier auch immer für eine Sache. Über die Monate staut sich bei mir immer so eine Musiksuche, so nenne ich das, so heißt es bei mir auch in der Notizdatei, Musiksuche. Stauen sich da 200, 300 Titel auf, die ich irgendwie mitbekomme. Entweder höre ich sehe sie bei YouTube oder höre das irgendwo, die ich teilweise nicht kenne oder zumindest nicht habe oder bestimmte Remixe davon, die da laufen, habe ich nicht. Schreibe ich mir mal auf und nehme mir dann hier immer Zeit, um das abzuarbeiten. Das ist übrigens auch eine interessante Sache, weil das ist auch die Basis eigentlich des DJings, dass du halt nicht das spielst, was die anderen spielen, sondern dass du im Grunde möglichst sehr gut recherchierst nach Versionen, die keiner hat, die man nicht kennt,
Ja.
teilweise alte Sachen. Oder eben Remixe, aktuelle House- oder Tech-House-Remixe von 80er-Stücken oder wo Samples verarbeitet sind. Und diese Liste arbeite ich ab und da treffe ich, das ist da, dort Tage, wirklich Tage, bis du die Titel dann irgendwo herkriegst.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, das kennt jeder, der in dem. So, und da ist mir ein Titel untergekommen, das wäre auch mein Tipp, fand ich ganz interessant. Also alles für die Electronic Body Music Fans, die EBM-Fans, Front 242 Headhunter, ist ist nicht wirklich sehr schnell, spiele ich immer in meinen Welcome to Robot Sets, ist immer so, da kommt immer so ein Part vor, wo alle mitsingen oder mitschreien. Und das Stück heißt Headhunter und das gab's da, habe ich gefunden im DMX Cyberpunk Remix aus diesem Jahr. DMX, Cyberpunk Remix von Headhunter, viel langsamer, lustigerweise Version, aber trotzdem super aktueller Sound, hört sich toll an. Das dachte ich, nehme ich mal als Tipp heute.
Super, da freue ich mich schon drauf. Hör ich nachher mal rein.
Du bist doch auch so, findest du, bist du auch so ein Front-Fan, ne? Irgendwie so, meine ich doch, oder?
Ja.
Täusche mich da komplett, ja, ne?
Ja. Spannend. Mir ist ein ganz toller neuer Song von Kino B über den Weg gelaufen. Und ich habe es gehört, das erste Mal gehört, ohne zu wissen, welcher Act das ist. Und eigentlich hätte ich auch drauf kommen können, dass das von denen ist. Die haben jetzt auch ein brandneues Album draußen, Out of the Blue. Und daraus ist mein Tipp Lucky Stars. Das ist so Lounge-Musik, die so in den späten 90ern, Anfang 2000er sehr, sehr modern wurden. Kannst dich erinnern? Da gab es so diese Lounge-Sampler auch und so.
Natürlich.
Und da kennst du Kino B auch?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich kenne Lucky Star von Madonna.
Ach so, ja gut, das ist was ganz, ganz, ganz
Ach so,
anderes.
ach so.
Aber nee, Kino B, die hatten Anfang der 2000er mal so einen Hit, der hieß Slip into Something Comfortable. Und das ist halt sehr, sehr loungig und streicherlastig. Kann ich nur jedem ans Herz legen, tue ich in unsere Tipps-Playlists rein.
Ja, das wird bei mir übrigens wahrscheinlich schwierig, weil ein kurzer Hinweis noch zu diesem DMX Remix. Dieser DMX, der nennt sich auch oft Dominatrix. Und das ist so ein Remixer, der praktisch, das sind immer alles Bootlegs, ist praktisch illegal. Aber wen das interessiert, der findet bei YouTube höchstwahrscheinlich auch auf anderen Plattformen sehr viele Mixe von ihm. Also entweder heißen die immer DMX oder Dominatrix Remix oder Remakes oder so. Ich schätze mal, dass ich das wahrscheinlich nicht in die Tipps packen kann. Müssen wir mal
Was nicht
gucken, recherchiere
veröffentlicht
ich mal.
ist, sind die dann meistens
Weil es
nicht veröffentlicht.
natürlich nicht legal veröffentlicht, genau.
Aber interessant ist, dass du es bei YouTube dann trotzdem häufig findest, ne?
Ja, das ist oft sind das so Kanäle von, es gibt mehrere, ich habe so eine ganze Liste von solchen Leuten, die das machen, die das auch sehr gut machen teilweise. Die sind dann immer unglaublich anonym. Da findest du keine Info, keinen Hinweis, nichts. Ja, also wie das dann am Ende genau geht, weil jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, du machst einmal irgendwas, was nicht ganz legal ist, wirst du sofort gesperrt, damit das Video läuft nicht oder was weiß ich, wie die das immer hinkriegen, so richtig weiß ich es auch nicht. Aber ist ja ist trotzdem, das ist echter Underground.
Ja, aber passt ja total zu unserem Thema,
Genau.
das wir uns heute ausgesucht haben. Und ja, ich hole da mal so ein bisschen aus. Woher kommt eigentlich diese Sache, die eigentlich aktuell auch wieder sehr, sehr modern geworden ist? Also Künstler wie Dua Lipa oder Kylie Minogue bringen Alben raus, die auch als Extended Version daherkommen. Sehr, sehr häufig so ein bisschen später als das Album, aber du kriegst heutzutage von vielen Künstlern auch eine lange Version, wo fast jeder Song in lang drauf ist. Ja, und wir wollen heute mal so ein bisschen den Ursprung belichten. Wo kommt es eigentlich her, dass man von einer kurzen Single-Version eines Songs auch eine lange Version erhalten kann, eine Extended Version sozusagen? Der Ursprung war in den 1970er Jahren, aber in den 80ern hat sich's halt so richtig entfaltet. Wurde ursprünglich anfangs Super Sound Single genannt und dann aber später die Maxi Single, also die Maxi. Ja, und Raphael, du hast auch auf so einer Podiumsdiskussion mitgewirkt letztens bei dem Thema, ne?
Ja, genau, da war ich eingeladen, zum Thema eben die Geschichte der Maxi-Single, also 12-Inch Maxi-Single. Wobei bei deiner Definition oder bei deiner Erklärung, ihr muss mal eins unterscheiden, Extended Versions waren nicht unbedingt immer eine Maxi-Single. Also Extended Version ist ja eine Langversion einer Single-Version einfach. Sagen wir mal von einer 3-Minuten-Single-Version, eine 5 oder 6 oder 7 oder 8 Minuten Extended Version. Das gab es schon lange, lange vor dem Format der Maxi-Single, also der klassischen Maxi-Single, wo auf einer Vinyl, auf einer 12-Inch-Vinyl, LP ist ja auch 12-Inch 12-Inch groß, das ist ja nur die Größe, also das Durchmesser. Und da waren später ja dann wirklich die Extended Versions in Form einer Maxi-Single. Aber die Version an sich gab es auch schon auf Singles früher.
Die
Und das
längere
muss man natürlich,
Version.
die längere Version, das muss man unterscheiden. Also es gab schon 1970 die erste Extended Version. Also das war, die nannte sich auch Maxi-Version, war aber auf einer 45 Rounds per, also 45 RPM Umdrehung in the Summertime, kennt jeder von Mango Jerry. Das war die erste Maxi-Version in einer langen Version, aber auf einer damals noch Single, weil es gab noch die Maxi-Single in der Form nicht, also wo ein Titel auf einer Seite einer LP-großen Platte drauf ist. Das gab es noch nicht. Das gab
Vielleicht
es halt
sollte man
erst
das
mal.
mal so ein bisschen für die etwas jüngeren Zuschauer erklären, wie das einfach alles so damals war, ne? Also in den 60er, 50er, 60er Jahren war man halt gewohnt, die Hits und die Songs auf einer Single, auf einer 7-Inch-Single zu kaufen. Da hatte man den Hit auf der A-Seite und auf der Rückseite war meistens ein anderer Song, manchmal auch ein Instrumental. Und diese 7-Inch-Medien waren halt die gängige Form und hatten ein riesengroßes Loch in der Mitte, damit sie in diesen Jukebox-Automaten, die man in jeder Bar vorgefunden hat, gestapelt werden konnten. Und da konnte man dann anhand von Zahlenkombis seine Songs auswählen und das wurde dann von der Jukebox gespielt. Wohingegen das Format der Alben halt ein 12-Inch Format war, also die 30 cm Platte, wie wir sie bis heute kennen, mit dem kleinen Loch in der Mitte.
Aber man muss natürlich dazu sagen, das Album gab es zuerst. Es gab sogar zuerst 10-Inch noch, aber lassen wir mal Also das klassische Albumformat, was jeder kennt, also die klassische schwarze Vinyl mit einem kleinen Loch in der Mitte, das war eigentlich das Format, was es gab, weil das herstellungstechnisch am einfachsten war. Und Alben, also wenn Künstler Alben veröffentlicht haben, haben sie das nicht, weil ihnen einfiel, Mensch, ich habe 12 Stück, könnte ich jetzt mal ein Album machen so, sondern das war sozusagen aus der Not geboren, weil man halt ein Format hatte, was man voll machen musste. Also man musste bei einer LP, die musste man ja irgendwie voll kriegen. Das Format hat damals die Idee vorgegeben, dass man eine LP macht, also dass man sozusagen ein Künstler 10 oder 12 Stücke macht, die dann praktisch das technische Format, was es nun mal gab, voll bekommen hat. Das war also nicht die Idee, ich habe 12 Stück, also machen wir jetzt ein Album, also die Form, die Größe, die Länge, sondern das war vorgegeben und du musstest als Künstler sozusagen in dieses Format, das musstest du füllen. Daraus ist irgendwann eine LP entstanden und ganz am Anfang war das auch sogar noch, gab es glaube ich, soweit ich weiß, fast nur Konzeptalben. Da hat man halt mit einem Konzept ein Album gefüllt. Das heißt, es ist nicht, das Format hat eigentlich vorgegeben, dass ein Künstler später Alben gemacht hat. Sonst hätte er nur Singles eigentlich gemacht.
Spannend, ne?
Ja,
Ja.
lustige Geschichte, die natürlich mittlerweile ist es sowieso alles überholt durch Streaming und dass es dieses Format ja gar nicht mehr gibt. Also im Grunde sind wir heute ja komplett aus diesem Format raus. Im Grunde veröffentlichen Künstler nur noch Alben, ja, nicht mehr physisch, sondern digital, weil man das von früher gewohnt war. Im Grunde müssten Künstler gar keine Alben mehr veröffentlichen,
Nee.
weil du musst ja nicht 10 Stück gleichzeitig veröffentlichen. Das machen ja auch viele gar nicht mehr. Das kommt noch aus der Zeit, als man das musste, weil sonst hättest du ein Album gehabt, wo ein Titel drauf war.
Ja.
So muss man das eigentlich sehen. Genau, und dann kam die Weiterentwicklung. Und dann wurde im Grunde in den USA 1976 die allererste Maxi-Single veröffentlicht.
Und die
Also,
hieß?
das war 10% von Double Exposure.
Genau, das
Die
habe
habe
ich.
ich sogar lustigerweise. Ich
Ach,
wusste aber
wow.
nicht, dass das, ja, ich wusste nicht, dass das die, weil 1976 ist ja auch nicht so urlange her. Also ich meine, ich habe das, ich hätte das eigentlich fast schon früher erwartet, aber es ist in der Tat so, 76, Double Exposure, das ist ein richtiger Disco-Hit gewesen von 10%. Das war eben nicht nur eine Extended-Version, sondern da wurde auch eins erfunden, nämlich der Remix. Das heißt, irgendjemand musste ja dann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt die 3-Minuten-Single, wie mache ich da jetzt 7 Minuten draus? Und dann war das nicht so, dass man einfach nur einzelne Parts verlängert hat, sondern damals war so ein, der hieß Walter Gibbons. Das war der erste bekannte Remixer, der wurde damals von Salsoul Records beauftragt, das war das Label von Double Exposure. Doch aus dieser kurzen Versionen lange zu machen und der hat sozusagen die Parts alle genommen und hat dann einen kompletten Remix davon gemacht. Das heißt, der hat Teile verlängert, der hat das Ganze umstrukturiert und hat dann am Ende, ich weiß gar nicht, wie lang Version ist, ich glaube, na, die ist schon doch, ich sehe es hier gerade, die ist fast 10 Minuten lang gewesen, dann die erste 12-Inch. Man muss jetzt natürlich wissen, dass die 12-Inch damals nicht, ich glaube, das war zwar die erste kommerzielle, aber die Idee an der 12-Inch war ja nicht, dass Leute jetzt in den Laden gehen und sich eine Langversion kaufen. Das gab es noch lange nicht, 2, 3 Jahre später erst, sondern die 12-Inch war ja gedacht als Promotion-Tool. Es war ein reines Promotion-Tool für Diskotheken und DJs.
Genau.
Das war die Idee der 12-Inch eigentlich.
Und zwar deswegen, weil eben mit einer langen Version es für DJs möglich war, längere Übergänge zu machen.
Ja, nicht
Sicher
nur
in
das.
vielen Maxi-Versionen ist es ja so, dass man am Anfang einen nackten Beat hatte und am Ende auch, damit der DJ das besser überleiten kann.
Genau, das war der Sinn und Zweck, was in Discos halt wichtig war. Und in Discos war auch wichtig, dass der DJ Zeit hatte, sich ein Konzept zu überlegen, was spiele ich als nächstes, welche Dynamik baue ich in meinem Set auf. Und das ist mit 3 oder 2 Minuten 30 Stücken extrem schwierig. Das waren diese beiden Gründe, warum man DJs sozusagen die Titel, die in Charts teilweise schon als Single-Version waren, als Promotion-Tool in einer Maxi-Version zur Verfügung gestellt hat. Ne? Es gibt natürlich noch einen technischen Aspekt. Das ist ja auch relativ bekannt, dass natürlich, wenn du jetzt nur eine Single, sagen wir mal, ich würde mal sagen, die klassische Maxi-Version Durchschnittszeit war bisher zumindest immer so, ich würde mal sagen, plus minus 6 Minuten.
Ja, gab auch kürzere Versionen, aber für mich gab es immer so den Richtwert, ab 6 Minuten ist es eine richtige Maxi-Single.
Dann hast du natürlich auf dem Platz, wo früher 6 Titel einer LP-Seite drauf waren, hast du ja viel mehr Platz. Das heißt, die Rille war viel breiter, in der die Nadel lief. Und eine breitere Rille heißt halt immer einen viel besseren Klang, weil die Dynamik sich viel besser ausbreiten kann und vor allen Dingen auch eine höhere Lautstärke.
Und
Das
das
heißt, die
war,
Titel,
ja genau, ja,
die
dadurch
Titel
eben.
konnten also, die hatten eine höhere Grundlautstärke, was im Bereich der Clubs natürlich wichtig war, weil im Gegensatz zu Hause hörtest du das sehr laut im Club und dafür war eine Maxi prädestiniert.
Weil die Rille sich auch über die gesamten 30 Zentimeter entfalten konnte.
Genau. Die hat halt,
Dadurch ist halt
genau.
eine Qualitätsverbesserung. Wurde am Anfang aber so ein bisschen, so habe ich es zumindest mal gelesen, so ein bisschen komisch beäugt, dass jetzt so ein Song auf dem eigentlichen Albumformat daherkommt,
Das war nicht nur am
verfügbar
Anfang
war,
so.
ne?
Ich erinnere mich noch an meine Zeit, die erste DJ-Zeit so in den 80ern. Und ich glaube, das ist teilweise auch heute noch so. Wer sich damit nie beschäftigt hat, der wird sich immer wundern, dass auf so einer Platte nur ein Titel drauf ist. Das ist, das ist. Ich glaube, heute, ich meine, heute gibt es eh keine Vinyl mehr in der Form, so wie es damals das gab, aber das ist noch nicht lange her, dass man sich gewundert hat, wer sich damit nie beschäftigt hat, sondern immer nur LPs gekauft hat oder CDs oder nur Radio gehört hat. Der hat natürlich, für den war das immer noch was Neues, dass auf einer LP, wenn man so will, das ist ja für die meisten, die Scheibe unterscheidet sich ja auch überhaupt nicht von einer LP, aber nur ein Titel drauf war. Ja, es gibt natürlich auch die lustigen Anekdoten, dass auf manchen Maxi-Singles trotzdem nur 3-Minuten-Versionen drauf waren und die Auslaufrille, also das ist die Rille, die ganz am Ende läuft, bevor der Plattenspieler abschaltet, was bei DJ-Plattenspielern nicht der Fall ist, dann läuft die halt weiter, aber die Auslaufrille war dann, die Hälfte der ganzen bespielten Platte war Auslaufrille, weil die Version trotzdem nur 3 Minuten war. Das hat niemand verstanden. Also wenn du eine 3-Minuten-Version natürlich auf voller Länge ausbreitest, dann klingt die auch besser, aber es gibt Maxis, die sind wirklich nur 3 Zentimeter bespielt, warum auch immer. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Ja, also wenn man in dieses 10% reinhört, dann merkt man auch wirklich, aus welcher Zeit das kommt, weil es ist definitiv dieses Studio 54-Feeling,
Genau,
was man
ganz
sofort
genau.
bekommt. Und ja, das ist halt Disco Soul, ne? Par excellence.
Genau, also das haben wir als Disco Boys schon in so Nächten, wo wir viel Disco auch gespielt haben früher, habe ich die Platte gespielt, ohne zu wissen, dass es die erste 12-Inch war. Aber die Geschichte ist, hat auch noch ein paar andere Ebenen. Und zwar, dass mit der Maxi-Single wurde auch, ja, das Cover wurde da nicht erfunden, aber das ist übrigens auch nochmal ein eigener Podcast, Plattencover. Aber die
Total.
ersten, also die Maxi wurde in den USA erfunden und kam dann 2, 3 Jahre später auch nach Deutschland oder nach Europa. Und am Anfang waren das ausschließlich generische Cover, so nennt man das. Das heißt, die Cover waren immer eine Hülle mit einem Loch, die nicht praktisch nicht bedruckt war. Also alle US-Maxis damals, das waren Hüllen, unbedruckte Hüllen und alles, was man wissen musste, stand auf dem Label-Etikett oder auf einem Aufkleber auf dem generischen Cover. Das war auch in Europa und noch so, unterscheiden sich zum Beispiel, US-Maxi-Cover waren immer mit Rücken. Das heißt, das Cover hatte einen kleinen Rücken, damit die Platte da gut Platz hatte. Die englischen Maxis hatten nie einen Rücken. Das waren sozusagen zwei Flächen zusammengeklebt und die Platte wurde da in die Mitte
Ach,
reingesteckt. Aber
spannend.
ja, das war immer die englische Hülle, nannte man das, und nennt man es auch heute noch eigentlich. Und irgendwann kam man halt auf die Idee, dass man die Cover ja auch benutzen kann, als die Maxi dann kommerziell eingeführt wurde, also so 78, 79, also sprich für jeden im Plattenladen zu kaufen und nicht als Promo-Tool. Da fing man auch eben an, die Cover zu bedrucken. Also, dass man im Grunde das Single-Cover großgezogen hat auf dem Maxi-Cover und dann oben drauf geschrieben hat, Maxi-Version und so. Das kam erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Und das wurde dann auch für eine Kunstform für sich, oder?
Genau, das wurde eine Kunstform für sich. Und dann gab es irgendwann, haben dann alle Labels ihre eigenen Maxi-Serien gehabt. Das heißt, man hat für die Maxi, zwar hat man, hatte auch ein generisches Cover, also ein Cover, wo die alle gleich waren, aber man hat damit sozusagen die Serie designt, indem man ein Maxi-Cover gemacht hat, was immer gleich aussah. Es war aber bedruckt, aber es hatte ein Design. Alle waren gleich. Und nur auf dem Label-Etikett war halt der Unterschied zu erkennen, was ist auf dieser Maxi drauf. Da gab es zum Beispiel diese Kultlabels Ramshorn aus Holland, die fast alles Cooles, Italo- und Disco-mäßige lizenziert haben in Holland. Und die hatten ein generisches Cover, das war so ein pink-rotes Cover, kennt jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und so hatte das praktisch jedes Label. Ne? Bis auf in Deutschland war, über Deutschland war das Land, dass wenn man sich immer durch Discogs so durchstöbert, also der digitalen Plattform für gebrauchte Platten, da stellt man schnell fest, dass wenn du immer guckst, Maxi-Single von XY aus dem Jahr, was weiß ich, 1985, dann stellst du immer fest, die US-Maxi war immer ein generisches Cover und immer die deutschen 12-Inch-Editionen, also die in Deutschland rauskamen, die hatten immer ein volles Cover mit Foto und Typografie und allem, im Unterschied zu vielen anderen Ländern.
Spannend. War das denn in England durch die ganzen 80er durch, dass die keinen Rücken hatten? Oder war das nur am Anfang der 80er?
Nee, das war, soweit ich weiß, ist das bis zum Ende so gewesen. Die englischen Maxis, das waren die Klassiker immer, die halt diese dünnen Hüllen hatten ohne Rücken.
Ach wow, das wusste ich gar nicht.
Ja,
ja, jetzt sind wir ja auch schon in dem Jahrzehnt, in dem die Maxi-Single eigentlich sich mega entfaltet hat, ne? Also ich finde, wenn man an ein Jahrzehnt denkt, wenn man das Wort Maxi-Single hört, dann sind es tatsächlich die 80er. Obwohl sie in den 70ern durch die Disco-Kultur entstanden ist, ist sie dann wirklich Anfang der 80er total durch die Decke gegangen, ne? Also die meisten Künstler haben das als Zusatz, Werbung für ihren Song halt gesehen, eine neue verlängerte Version rauszubringen. Und ich kann mich erinnern, dass auch sehr, sehr viele unterschiedliche Cover-Gestaltungen waren. Also wenn ich so an Pet Shop Boys oder Frankie Goes to Hollywood denke, sah die Maxi halt immer anders aus.
Genau.
Und war dann meistens noch genau in dem Design von der Single oder des Albums, aber hat noch so einen Zusatz dargestellt. Die Pet Shop Boys zum Beispiel haben ja das erste Mal das so gemacht, dass sie teilweise, dass teilweise nur einer von beiden vorne auf dem Cover drauf war. Also Chris Lowe ist ja der Keyboarder, der zum Beispiel ist auf dem Cover von Love Comes Quickly halt vorne drauf. Und ich glaube, dann meistens ist es dann so, dass oder ganz häufig ist es so gewesen, dass in einer anderen Version halt der andere dann vorne auf dem Cover drauf war.
Genau,
das also das wurde vorher auch noch gar nicht so.
Nee, es wurde als Kunstform entdeckt. Also auch das Cover-Artwork wurde zur Kunstform. Und das nicht ohne Grund, weil ich erinnere mich noch an mein Kaufverhalten. Irgendwann bin ich komplett umgestiegen auf nur noch Maxi-Versionen haben zu wollen. Ich wollte keine Single-Version. Das fand ich immer total langweilig.
Ja.
Also irgendwann kommt sofort der Refrain und ich wollte so die Lieder, die ich am liebsten hatte, die willst du ja leben irgendwie. Und dann fand nicht nur eine Kunstform im Cover statt, sondern es fand auch natürlich eine Kunstform im, wie unterscheidet sich eine Remix-Maxi-Version von der Single-Version? Und das wurde so zelebriert, gerade, wie du hast schon gesagt, Frankie Goes to Hollywood waren die Könige da drin, Maxi-Versionen aus Singles zu machen, die mit der Single erstmal 5 Minuten nichts zu tun hatten, aber dafür umso interessanter waren.
Total.
Und das wurde natürlich zum totalen, wie soll ich sagen, zu so einer Sammelei. Also dadurch ist meine Plattensammlung eigentlich in den 80ern entstanden. Also die besteht ja fast nur aus Maxi-Singles 80er Jahre und das wurde zu einer totalen Sucht und du brauchtest dann noch den Mix und dann war es ja nicht so, dass es eine Maxi, das kommt auch noch dazu, es gab ja nicht eine Maxi-Version von der Single-Version, gerade bei Frankie Goes to Hollywood gab es dann 12 verschiedene Remix-Versionen von der ersten Singles über die 2-3 Jahre danach.
Tonnenweise
halt
Material.
Wahnsinn.
Ja.
Ganz genau.
Ich hatte auch ein großes Verlangen danach, mir immer, wenn mir ein Song gefallen hat, auch die lange Version oder den anderen Remix oder so zu kaufen.
Den anderen Remix, genau.
Ja.
Während du dann Leute zu Besuch hattest und du hast dann was so deine Maxis gespielt oder so, die dann mal, wann fängt der denn mal an zu singen? Was ist denn das für eine langweilige Version? Wir so, wieso langweilig? Das ist 1000-mal besser als die Single-Version.
Was für Freunde hattest du denn damals?
Ja, das haben viele nicht verstanden. Warum? Übrigens habe ich auch geliebt, dass das auf den B-Seiten Dub-Versions, kommt auch noch dazu, gab es auf keinem Album und auf keiner Single in der Regel die Dub-Versions. Also wo man, das war nicht unbedingt eine Instrumentalversion von einer Single oder schon Extended-Version, sondern das war immer sowas, da wurde dann viel reduziert. So würde ich es mal, kann man schwer beschreiben, aber es waren auf jeden Fall immer wesentlich weniger Vocals. Es war manchmal teilweise nur der Refrain oder nur 3 Worte und der Rest war halt nochmal so ein bisschen geremixte Version und die habe ich geliebt, diese B-Seiten. Und viele haben immer gedacht, auch im Radio die Version finde ich irgendwie besser. Auf Wiedersehen.
Ja.
Mich war immer die Dub-Versions und die Remixe fand ich toll.
Ging mir auch so. Ich fand das super.
Aber ich glaube, das war schon sehr so ein, wenn man jetzt über kommerzielle Musik nachdenkt, früher, heute, war das schon sehr so ein 80er-Ding. Also ich glaube, in der Form gibt es das heute so nicht mehr. Was, also kommerziell erfolgreiche Singles, die so viel geremixt und gedubbt und irgendwas wurden. Ich glaube, das ist, ich verfolge das jetzt nicht heute bei aktueller Chartmusik, aber ich glaube, das gibt es in der Form heute so nicht.
Das glaube ich auch. Also eine andere Band, bei der auch massenweise Remixe produziert wurden, sind ja Depeche Mode. Also wenn man Depeche Mode-Fan ist, muss man, glaube ich, irgendwie eine eigene Wohnung anmieten,
Ja, und reich sein.
um alle Remixe zu bekommen. Und das, da hast du recht, das ist heutzutage nicht mehr ganz so, glaube ich.
Ja,
Aber
da
was ich
kann man
wirklich
noch.
spannend finde, ist, dass es irgendwann wieder losging, dass Künstler eine Maxi-Version ihrer Alben sozusagen rausbringen und das als zusätzliche Promotion für sich selbst sehen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, muss ich sagen.
Ja. Jetzt zum Sammlerkult kommt natürlich dazu noch, dass das ist spannend, weil es das heute natürlich durch die Digitalisierung und Globalisierung auch nicht mehr gibt, ist, dass viele Acts in vielen Ländern verschiedene Remixe rausgebracht haben. Das heißt, da gibt es die Japan-Pressung von, keine Ahnung was, Human League Being Boiled, gibt es nämlich. Das ist eine ganz andere Version, die hast du in Europa nie bekommen. Wo ich immer mir gedacht habe, warum? Also, warum hat jetzt Label XY in Japan gesagt, wir bringen diesen Remix von Human League oder was auch immer in Japan raus und die Engländer haben das nicht gedacht? Das führt natürlich dazu, wenn du die irgendwann mal hörst, was ja im vordigitalen Zeitalter immer schwierig war, da musstest du nämlich, hast du nämlich zufällig in Amerika in irgendeinem Plattenladen die Japan-Pressung gefunden, die hast du gehört und musstest du natürlich kaufen. Wo sollst du sie sonst herkriegen? Die war einfach nochmal besser als das, was du kanntest. Das hat es natürlich nochmal verkompliziert, dass du dann Italien, England, Japan-Pressung, andere Sachen drauf waren.
Ja, es ja, wurden ja sogar andere Remixe, so Remixer sogar eingeladen, um halt für den entsprechenden Markt in Japan oder Australien oder USA halt spezielle Versionen zu machen. Also habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen erwähnt, Duran Duran haben halt auch für den US-Markt eine extra neue Version von dem legendären Album Rio produzieren lassen. Warum? Weil die Plattenfirma gedacht hat, die Engländer, bei denen klingt das halt so und so, ja, aber für den US-Markt, da brauchen wir irgendwie irgendwas mit ein bisschen mehr Schmackes. Und dann haben die wirklich eine komplett andere Version von dem Album erstellt. Und so war das auch häufig bei Maxi-Versionen für die jeweilige Region.
Genau, da war, ich weiß das noch, das war der Kult, immer den US-Remix zu bekommen von irgendwas. Das war Standard, eine US-Remix von einer europäischen Dance-Nummer. Und die war meistens besser, komischerweise, obwohl ja eher, wir hatten es ja schon mal die Second British Invasion, also als Synthpop nach Amerika kam, war das ja alles importiert aus England. Aber dann war es so, der US-Remix war meistens der bessere als der europäische
Im
Remix.
Falle von Duran Duran finde ich das übrigens nicht. Ich habe letztens noch mal die US-Rio-Version gegengehört. Ich finde die englische Version cooler. Und übrigens, apropos Duran Duran, die haben auch seit Beginn ihrer Karriere, seit dem allerersten Song, immer eine Night-Version. Und deswegen Night-Version, weil es halt in den Clubs gespielt wurde. Und da war es auch immer so, dass erst die Drums anfingen und dann der Song sich so langsam entwickelt und am Ende dann es wieder beim Beat bleibt, um halt diese Version praktisch in den DJs sozusagen besser zu verkaufen.
Genau, bestes Beispiel, Girls on Film, die Night Version.
Ja,
Sollte man
super
sich mal
eigentlich.
anhören. Fängt nur mit diesem Fotoapparat an.
Ja, super.
30 Sekunden oder so.
Ja.
Super. Ja,
Übrigens,
also das hast du,
wir.
eigentlich fällt mir ein, wo du es gerade gesagt hast, das Thema Remixer und nicht der Remix, sondern der, der das macht. Das ist natürlich eigentlich ein eigener Podcast, weil man natürlich jetzt, das sind natürlich Heroes in der Dance-Welt, die Remixer, die teilweise gar keine Künstler sind, also sind Künstler auf ihrem Gebiet, aber sind keine Artists, keine Single-Artists, sondern die sind bekannt geworden nur durch ihre Remixe. Also ein François Kay hat schon Ende der 70er in New York die ersten Sachen geremixt, Kraftwerk geremixt zum Beispiel, und ist dadurch ein weltweit bekannter DJ bis heute, spielt immer noch in New York als DJ geworden. Ein Ben Liebrand aus Holland war in den 80ern der Remixer schlechthin. Und das galt schon sozusagen als Label, wenn du gesehen hast, ah, der hat einen neuen Remix gemacht, konntest du den blind kaufen, war immer gut, egal von was. So,
So ein
fand ich viele Leute
Qualitätssiegel
aus. Genau, ein
sozusagen.
Qualitätssiegel, exakt. Also, dass man vor allen Dingen anfing, es gab Bands, die haben das weniger gemacht, die haben wirklich nur ihre eigenen Remixe gemacht, das heißt, sie sind im Studio das selbst gemacht, aber es gab viele Acts, die sind, deren Remixe sind nur bekannt geworden über externe Remixe eigentlich.
Wo mir
Genau.
das häufig so geht, ist, dass wenn Dimitri from Paris irgendeinen Remix macht, heißt das eigentlich meistens, dass du eine richtig geil, wahrscheinlich sogar noch hochwertigere, qualitativ hochwertigere Version des Originals serviert bekommst. Also bei Cosmic Girl zum Beispiel von Jamiroquai hat er sich wirklich dran gemacht und eine exzellente Maxi-Version erstellt, die man auch viel, die einen viel geileren Klang hat als das Original und auch richtig geil mixbar ist.
Ja, das führte dann auch dazu, dass bestimmte DJs, die gar nicht über ihre Singles bekannt waren, sondern über ihren DJ-Stil, also wie die, was die aufgelegt haben, der Mix, den sie in so einer Nacht gemacht haben, der war so bekannt, dass bestimmte Künstler diesen DJ beauftragt haben, doch mal einen Remix von seinem Stück zu machen, der sich dann so anhört, wie ihr Sound sich anhört. Das heißt, du hast eine relativ, ich sag mal nicht langweilig, du hast irgendeine Single, die ist radiotauglich, ist ein Hit, keine Ahnung. Jetzt willst du eine Dance-Version draus machen und dann ist man übergegangen, genau die DJs zu fragen, die dafür besonders bekannt waren. Nicht für ihre eigenen Titel, aber für den Sound, den sie gemacht haben, den sie aufgelegt haben. Die wurden dann als Remixer beauftragt, und sind dadurch nochmal bekannter geworden, weil sie einfach sehr gute Remixe gemacht haben von kommerziell erfolgreichen Singles.
Cool.
Genau. Aber jetzt kommen wir hin zur Musik, weg von der Maxi. Es gibt nämlich gibt noch ein paar lustige Anekdoten, zum Beispiel, dass der Hip-Hop eigentlich entstanden ist aus der Tatsache, dass es Maxi-Singles gab. Also da habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, DJ Kool Herc aus New York, der schon Anfang der 70er eigentlich das Thema Hip-Hop gegründet hatte, gilt als Gründervater der Hip-Hop-Bewegung. Aber der ist erst richtig durchgestartet, als es die ersten 12 Inches gab, weil meistens waren auf den 12 Inches Rückseiten die Instrumentalversion und die hat er halt benutzt, weil man Vocals schlecht mixen kann, also von einer in die andere Platte, hat er genau die B-Seiten der ersten Maxi-Singles genutzt und daraus diesen DJ-Mix-Stil überhaupt entwickelt. Vorher gab es das so gar nicht.
Wow,
Und
interessant.
das war eigentlich der Gründer des Hip-Hop, DJ Kool Herc. Also der ist bekannt dafür, dass er genau dieses Verfahren entwickelt hat oder diese Kunstform entwickelt hat, die später praktisch das klassische DJing geworden sind. Und das war erst möglich, als es überhaupt eine Maxi-Single gab. Ja, und das Problem war nur, das war interessant, hat mir mein Kollege bei dem Vortrag in Hamburg, den ich da gehalten habe, mir eine interessante Anekdote erzählt, wo der Unterschied, weil das, ach, das ist auch noch wichtig, die US-Maxis hatten trotzdem immer, nicht immer, aber die meisten 33 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, die hatten keine andere Geschwindigkeit wie die LPs. Und in Europa war die Maxi mehr oder weniger immer auf 45 Rounds per Minute. Die lief schneller. Das hatte den Vorteil, dass sich der Sound noch besser entfalten konnte, weil du ja eine größere Strecke zurücklegst von dem Sound als bei einer 33. Das heißt, du noch mehr Platz. Das führt aber dazu, dass die DJs, die Hip-Hop-DJs, die scratchen, hatten ein Problem, weil wenn du scratchst, drehst du ja eine Platte schnell hin und vor und zurück, 5 cm. Bei einer 33 RPM-Platte ist da viel mehr Sound. Das heißt, du konntest mit einer 33 viel besser scratchen als mit einer 45, weil da musstest du viel weitere Strecken beim Scratchen zurücklegen, um den Sound abzuspielen. Fand ich sehr interessant. Kannte ich vorher noch nicht. Ein paar Anekdoten gibt es aber noch zur Maxi-Single aus eigener Erfahrung. Und zwar, es gibt Formen von Maxis, die sehr ungewöhnlich sind. Es gibt eine von Heaven 17, die kennen die Menschen, die 81 schon die ersten Heaven 17 Alben und Maxis gehört haben. Es gibt Maxis, die haben zwar eine Auslaufrille, aber die läuft im Loop. Das heißt, der letzte Teil der Musik wird immer wieder, läuft im Loop immer weiter,
Super.
unendlich. Ne, das heißt,
Super.
die haben teilweise das so gemacht, dass der Song der Geschwindigkeit auf die Plattenumdrehung so angepasst ist, dass ein gewisser Refrain am Ende immer im Loop läuft und du merkst es gar nicht. Bis du denkst, wann hört die Platte eigentlich mal auf? Die hört natürlich nie auf, weil die im Loop läuft. Und das ist was Lustiges, weil das kannst du nur auf einer Vinyl machen.
Ja.
Das kannst du mit Digital und CD ja nicht machen, weil dann läuft das zweimal weiter, aber das ist ja praktisch gebunden an den physischen Tonträger, dieser Trick. Fand ich ganz lustig, denn auf den späteren CD-Ausgaben haben sie das dann simuliert, indem das dann einfach lange lief, aber hörte irgendwann auf. Auf einer Platte hört es halt natürlich nie auf. Und dann gäbe es zum Beispiel lustigerweise Maxi-Versionen, die von innen nach außen laufen. Das heißt, du
Ach,
legst
oh
die
echt?
Nadel
Cool.
ganz innen an die Auslaufrille und dann läuft die nach außen. Das ist ja immer nur eine Frage der Pressung. Also wenn du die, das ist natürlich nicht ganz unkompliziert, aber du kannst eine Platte ja auch so pressen, dass die Rille von innen nach außen läuft.
Ja.
Übrigens hat eine Platte immer nur eine Rille. Haha, witzig. Ganz oft
Aber
gestellte Frage.
wurde man darauf hingewiesen, auf dem Label dann?
Nein, das musstest du dann selber rausfinden. Also wenn du die da aufgelegt hast, wo du es normalerweise machst, die Nadel,
Ach,
dann
das ist
passierte
ja auch
nichts.
lustig, echt.
Das gibt es, ja. Sehr lustig.
Und da
Übrigens
gibt es
war da.
sicherlich einige Leute, die das nie
Die haben
rausgefunden haben.
gesagt, die Platte läuft nicht.
Ja,
Scheiße, gebe ich
genauso wie diese
zurück.
Endlosrille irgendwie. Ich möchte nicht wissen, wie viele bekiffte Leute die ganze Nacht einen Song durchgehört haben, ohne zu schnallen, dass das im Loop durchläuft irgendwie.
Genau. Ja, genau. Oder eingeschlafen sind, läuft die ganze Nacht der Refrain. Platten nutzen sich halt natürlich auch ab, so wie Nadeln. Also das wäre dann nicht so richtig toll. Dabei fällt mir ein, eins habe ich vorhin vergessen zu erzählen, dass damals wurden Hits im Radio gemacht. Das liegt ja auch nahe, weil das war das Medium, mit dem man Musik gehört hat. Und dann kam durch die Maxi-Single, die erfunden wurde, vor als Promo-Tool für DJs in Diskotheken, schwenkte das um und auf einmal wurden Hits durch Maxis in Clubs gemacht. Und das haben Radiostationen als Konkurrenz gesehen und haben bestimmte Platten nicht mehr gespielt.
Ah.
Aus sozusagen Protest. Ne, weil
Ach,
das
das ist auch
schwenkte um, auf
spannend.
einmal wurden Hits entstanden, auch wie heute oder wie in den letzten 30 Jahren üblich, eben nicht nur durchs Radio, sondern auch durch Clubkultur. Und da wurde der Grundstein dafür gelegt.
Ach, das ist ja auch spannend.
Finde ich auch.
So nach dem Motto, das kriegt ihr nur bei uns.
Genau.
Spannend.
Ja, was heißt, kriegt ihr nur durch uns? Das war eine andere Wahrnehmung von Musik auf einmal, als nur die Singles zu hören, die sowieso immer im Radio liefen. Das war ja genau die Zeit, Mitte, Ende 70er, wo man weggegangen ist, um das zu hören, was im Radio läuft, um das dazu dann zu tanzen. Aber auf einmal wurden ja andere Versionen gespielt in Clubs und da gab es eine andere Hörgewohnheit und dann wurden praktisch in Clubs entstanden dann Hits, die man im Radio so gar nicht kannte. Und das wurde als Konkurrenz zum Radio wahrgenommen.
Bei uns gab es in den 80ern, ich glaube im NDR war das, die Sendung Maxis Maximal. Und da haben wir uns auch immer mega drauf gefreut, weil da haben wir natürlich die Maxis, das alles mitgeschnitten auf Kassette.
1:1 haben wir das auch so gemacht. SWF 3, Maxi-Sound, einmal die Woche, 2 Stunden, nur Maxi-Singles. Die haben alle gehört und alle
Super.
mitgeschnitten.
Ja.
Würde heute nicht mehr funktionieren, weil die Hörgewohnheiten heute ja ganz anders sind und das ist auch nochmal der Schwenk ins Heute, wo einfach diese Maxi-Single-Kultur gibt es so nicht mehr. Du hast das so vorhin gesagt, dass es Maxi-Versionen gibt. Natürlich, bekannte Künstler machen das. Aber wenn du als DJ zum Beispiel heute die üblichen Portale besuchst, um zu gucken, was ist neu, was kannst du spielen, das ist in dem Fall zum Beispiel Beatport oder Tracksource, das sind so die Kanäle, wo du dir deine Musik beschaffst, da hast du durch die Bank weg, sind die Maxi-Versionen 3 Minuten 30. Also es gibt immer
Spannend.
Ausnahmen, du musst lange suchen, bis du eine 6-Minuten-Version von bestimmten Sachen findest, die meisten machen es erst gar nicht mehr. Und diese 3 Minuten 30, das ist schon die Extended Version. Die Single Version ist 2 Minuten 50. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt einfach von den Hörgewohnheiten der Leute, die halt sowohl im Radio als auch im Club mittlerweile einfach nach 2 Minuten was Neues hören wollen. Da will niemand mehr einen
Ja.
Aufbau, eine Geschichte, wie es Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys, Depeche Mode gemacht haben. Da will die Leute einschlafen heute. Das interessiert die nicht mehr. Also diese Kultur in der Form, wie wir sie in den 80ern und 90ern hatten, natürlich auch das Format, also das physische Format der Maxi-Single, das gibt es natürlich alles so nicht mehr. Und das ist schon interessant, dass einfach viele Leute oder die meisten Hörer oder Konsumenten einfach keine Lust auf 5-Minuten-Versionen haben, wo noch mehr passiert als, wie du schon sagst, Strophe, Refrain, Bridge, Break, Ende.
Ja.
So.
Aber das ist natürlich auch enorm geprägt vom Social-Media-Verhalten der Menschen, ne? Also bei TikTok wollen alle sofort immer wieder gleich was Neues. Also da musst du ja, heißt es ja irgendwie in den ersten Sekunden eigentlich schon punkten, weil sonst kommt der
Genau,
Wischfinger.
genau.
Und das kommt natürlich daher. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz sinnvoll, den Weg dahin zu beschreiben. Ende der 80er hörte das nämlich so langsam auf, dass du von den Songs, die du im Radio hörst, auch eine lange Version bekommst. Ich erinnere mich noch an so Acts wie Madonna, Vogue, da gab es eben noch eine ganz lange Version des Songs, aber in den 90ern wurde das so ein bisschen old-fashioned und da war eher modern auf den CDs, weil die CD wurde ja immer erfolgreicher, die Vinyl ging halt immer weiter nach unten. Auf den CDs war eigentlich eher modern, ein Remix von einem Song zu veröffentlichen und nicht mehr die lange Extended Version. Das fand ich in den 90ern schon total schade, dass sich das so entwickelt hat. In der Clubkultur, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, in der Clubkultur gab es eigentlich durch die ganzen 90er und 2000er eigentlich immer von einem Clubtune auch eine sehr, sehr lange Version. Und die war dann meistens auch, keine Ahnung, 6 bis 8 Minuten lang. Gerade im Haussektor war das doch eigentlich in den Nullerjahren und auch in den Zehnerjahren noch so ein bisschen so, dass du davon auch eine längere Version im Clubbereich bekommen hast, oder?
Naja, es ist ganz im Gegenteil, genau zu dem, was ich eben sagte, die 330 Extended Version gab es teilweise früher nur Langversionen. Also House-Tracks, Trance sowieso und Techno, da gab es teilweise die Single-Version überhaupt nicht. Weil das gar keine, das, da gab es, da, dann hat man das, weil die Plattenfirma wollte, noch einen sogenannten Radio-Edit geschnitten von der Originalversion, die 6 Minuten war. Dann hat man irgendwo was so weggeschnitten, dass man bei 3:30 gelandet ist, aber eigentlich nur, weil die Plattenfirma das wollte, damit man einen Radio-Edit anbietet, den sowieso nie im Radio lief. Der
Aber das ist doch
Grundsatz war
eigentlich
die
ganz,
Langversion.
das ist doch aber trotzdem ganz spannend, dass im kommerziellen Sektor die Extended Version so ein bisschen in den 90ern ausgelaufen
Ja.
ist und im Clubbereich eben nicht.
Ja,
Das
weil
ging
im Club.
eigentlich durch die Nuller und Zehner Jahre eigentlich so weiter, oder?
Ja, das lag aber daran, dass wenn du in den Club gegangen bist, wolltest du ja genau, dass ein DJ dir eine Geschichte erzählt, und das konnte er unglaublich gut mit Extended Versions. Die boten die Möglichkeit, wie ganz am Anfang eben auch, dass du reinmixen konntest, dass du dir auch Stellen raussuchen konntest, wo du mixen kannst, konntest ja viel mehr mit arbeiten mit solchen Sachen. Und manchmal waren bestimmte Songs funktionierten auch nur in einer 7-Minuten-Version. Teilweise ein Aufbau, der total spannend war, eine Dynamik, also eine Steigerung von irgendwas bis zu einem, wie man heute sagt, Drop, das gab es ja auch früher schon. Das im Radio interessiert es ja keinen, aber im Club eben schon, weil da passiert, ist ja was, ist ein ganz anderer Ort, um Musik wahrzunehmen als im Radio. Und deswegen funktionierten auch bis vor kurzem noch Extended Versions. Sie funktionieren auch heute noch. Ich spiele fast nur Extended Versions. Es sei denn, es sind so tolle Songs, die es leider nur, kommt vor, in 3:30 gibt heute. Aber ansonsten ist es einfach angepasst ja an die Location, wo Musik läuft. So sieht's aus.
Ja, spannend. Da kommen wir doch eigentlich zu unseren Top 5, würde ich sagen,
Genau.
oder?
Jetzt können wir, diesmal können wir auch wenigstens, glaube ich, richtig gute Top 5
Ja.
machen, anders als wenn wir über sehr politische Themen reden. Willst du anfangen? Wahrscheinlich, ich bin mal gespannt. Wir haben es nicht abgesprochen. Ich bin sehr gespannt,
Ja, okay.
ob wir eine Doppelung haben in den Charts.
Okay. Ja, okay, dann fange ich mal an. Wollen wir uns abwechseln oder soll ich einfach
Nee,
mal
mach mal.
meine 5 durchballern? Alright, also auf Platz 5 ist bei mir Watching the Wildlife von Frankie Goes to Hollywood. Wie wir es gerade schon erwähnt hatten, Frankie Goes to Hollywood waren großartig darin, ganz viele verschiedene, sehr, sehr lange Versionen rauszubringen. Die waren teilweise über 10 Minuten, die langen Versionen von Frankie Goes to Hollywood. Es ist alles sehr, sehr hörenswert, muss man sagen. Ich hatte ja letztens schon über The Power of Love gesprochen, aber eben weil ich es in einer der letzten Folgen schon in meinen Top 5 hatte, habe ich diesmal einen anderen Song von Frankie Goes to Hollywood genommen, Watching the Wildlife in der Hotter Version. Auf Platz 4 ist ein Song aus den Nullerjahren, nämlich genau aus dieser Ära. Clubmusik und zwar Don't Go von Mekon featuring Mark Almond. Kennst du den
Immer,
Remix noch?
ja, haben wir immer gespielt.
Alter, der ist so geil. Der ist mir damals hier in der Banque Nationale das erste Mal begegnet. Es gab damals so einen Gay Club, der hieß Camp 77 und Boris Lugosch hat aufgelegt. Und zwar den Titel.
Ganz
Und da
kurze Info:
konnte ich
Mark
nicht anders.
Almond, der da beteiligt ist, ist die eine Hälfte von Soft Cell und der Sänger von Soft Cell seit
Ja.
1980.
Aber ich habe irgendwie nie rausgefunden, wo eigentlich sein Part in dem Song ist.
Genau, das ist super interessant. Das ist bei, genau, habe ich mir auch gedacht bei Mekon.
Ja.
Ja.
Also, kennst du das Original?
Nee, ich kenne nur die Version. Also.
Ja, ich auch. Ist auf jeden Fall spannend. Tue ich auch in die Playlist mit rein. Auf Platz 3 waren wir, ne? Ist Gold von Spandau Ballet. Die 12-Inch-Version ist der absolute Hammer. Ist super geil. Ist auch mega toll zum Remixen. Ich lege ja regelmäßig auf dieser 80er-Jahre-Gay-Party auf. Ist übrigens nächste Woche am 14.12. und da lege ich auch auf. Also ist jeder willkommen. Da spiele ich auch Gold von Spandau Ballet und diese Version, die ist so toll, weil die hat ein sehr langes Instrumental-Intro. Und diese Streicher, die sind rhythmisch so cool und stehen auch total alleine. Die kann man wunderbar in einen anderen Song, in das Ende eines anderen Songs reinmixen. Super geil zum Mixen auch. Gold. Auf Platz 2 ist bei mir Love Comes Quickly von den Pet Shop Boys. Ist ein wesentlich wichtiger Moment in meinem Teenageralter gewesen, als dieser Song rauskam. Ich habe den geliebt. Und die ganzen, diese sphärische Stimmung, die dieser Song erzeugt, der hat mich immer fasziniert. Und das ist der Dance-Mix. Und das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt. Auf dem Cover ist halt Chris Lowe mit so einem Cap, wo Boy draufsteht. Super Song. Love Comes Quickly. So, und auf Platz 1. Da ist es ein bisschen schwierig, weil die Extended Version, die ich da eigentlich drauf haben möchte, die gibt es nicht. Die ist damals nie erschienen. Wir reden hier von dem James Bond Song View to a Kill von Duran Duran, meinen Heroes sozusagen. Und View to a Kill hatte damals keine Extended Version, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Der Vorgänger Wild Boys hatte eine fantastische Extended Version, aber View to a Kill, der Bond Song eben nicht. John Taylor hat irgendwann mal, ich glaube vor 10 Jahren oder so, da mal was zu gesagt, weil die waren damals mit so vielen Projekten beschäftigt und auch Solo-Projekten, dass die Erstellung der Extended Version schlichtweg auf der Strecke blieb. Es wurde nämlich eine Extended Version gemacht, aber die ist nie erschienen, weil niemand das grüne Licht gegeben hat. Und die Extended Version ist, kann man bei YouTube sich anhören. Ist ganz, ganz großartig. Auch mit so einem tollen Streicher-Intro, beziehungsweise mit so einem Instrumental-Intro. Richtig, richtig toll. Finde ich immer ganz super, wenn man so Versionen aus der Zeit hört, weil ich finde, da taucht man dann auch wieder in die Zeit so ein bisschen ein. Das wäre mein Platz 1, aber eben weil es nicht veröffentlicht wurde, ist mein Platz 1 ganz klar Slave to the Rhythm von Grace Jones, ein ganz, ganz großartige 12-Inch, die Hot-Blooded-Version, produziert von Trevor Horn. Ist
Glaube ich,
soundtechnisch immer noch sowas von auf die 12, also es ist
interessant.
ein
Auf die
fantastischer
12 ist
Song.
super, weil der ist ungefähr 12 Minuten lang.
Ja.
Wirklich.
Ja, ich weiß. So, also der Produzent Trevor Horn hat ja auch sehr viel für oder eigentlich alles von Frankie Goes to Hollywood produziert. Und sein Label ZTT hat das sowieso immer schon drauf gehabt für die Acts, die in diesem Label veröffentlicht wurden, geile Maxis zu produzieren. Propaganda zum Beispiel. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Top 5, Raphael.
Weil du vorhin gerade View to Kill erwähnt hast, es gibt und eben Zank Tumtum als Label und Trevor Horn als Labelgründer und Produzent, der übrigens früher bei den Buggles die Buggles gemacht hat oder ein Mitglied der Buggles war 1980, Video Kills the Radio Star, der Hit,
Mit Hans Zimmer.
mit Hans Zimmer zusammen, genau, der übrigens im Video da auch vorkommt, Hans Zimmer
Ja.
1979, wohlgemerkt. Und du hast, es gibt, und der interessanteste Act von Zank Tumtum von Trevor Horn war The Art of Noise. Und es gibt einen Art of Noise Remix von A View to a Kill von Duran Duran.
Tatsächlich.
Ja, aus dem Jahre 85.
Ach, wow.
Ne? Nur mal so für dich als Duran Duran Fan. So, jetzt komme ich zu meinen Top 5. Ich habe Top 20. Nein, ich habe Top 5. Ich mache es auch ein bisschen schneller, weil ich habe mich ein bisschen daran gehalten, was ist wirklich eine Maxi-Version. Das heißt, bei mir mischt sich das zwischen, ich finde es gut und es ist lang. Also Nummer 5, Yellow, The Race.
Super.
12-Inch Mix kennt jeder aus, das ist damals, nicht jeder, also die Älteren kennen es noch, weil das ist die Formel 1 Chartmusik gewesen. Also immer wenn die Charts kamen bei Formel 1 im Fernsehen, ARD, dann war das die Hintergrundmusik. Und diese Version ist 13 Minuten 24 lang. Der 12-Inch Mix von
Wow.
1988.
Super. Ich kann mich
Dann,
noch an das Cover erinnern.
ja,
Großartig.
das ganze Stück ist auch groß, wie Yellow sowieso, also ganz klar.
Ja.
Eigentlich ein eigenes Podcast-Thema, Yellow. So, dann Platz 4, Amanda Lear, Follow Me im Special Disco Mix von 1978. Für mich eine
Super.
der Maxi-Versionen überhaupt in 10 Minuten 48. Also, ne, Amanda Lear, Follow Me, wer das hört, erkennt das sofort. Heißt Special Disco Mix. Platz 3, Ich auch. Frankie Goes to Hollywood. Und zwar Welcome to the Pleasure Dome im Fruitness Mix.
Ah ja, der ist auch toll.
1985, 12 Minuten 14, da fängt nämlich an mit einer ganz, ganz langen Vocal, also einem, wie sagt man das, ein Sprecher erzählt eine Geschichte am Anfang.
Ja, super. Das
Das wird
Cover
sehr,
hat
sehr
auch
oft
so
an.
Früchte vorne drauf, ne?
Genau, das, der hat genau nur Früchte vorne drauf. Das ist
Ja.
eine englische Hülle übrigens. Ganz klassische englische Hülle, die aber bedruckt war mit, genau, mit Früchten. Nummer zwei, die wohl mit bekannteste Maxi überhaupt, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight in der Full-Length-Version. 1979, da gab es also die Maxi erst 3 Jahre so in der Form. 14 Minuten 34 in der Vollversion auf der A-Seite.
Wow.
Und jetzt kommt Nummer eins, ist bei mir gar keine Maxi, sondern eine Extended Version. Und zwar, das war eine LP, würde man heute aber als Maxi verkaufen. Mike Oldfield, Tubular Bells, 1973
Ach, wow.
ist Tubular Bells Part 1 auf der A-Seite, Part 2 zwangsläufig auf der B-Seite, zwangsläufig deswegen, weil allein Tubular Bells Part 1 26 Minuten 10 lang ist
Wow.
und Part 2 24 Minuten 36. Und das ist meine Nummer eins, weil wenn man das hört und sich überlegt, dass 1973, das ist auch im Grunde elektronische Musikgeschichte,
Ja.
da war im Grunde die Messe schon gelesen, so ein bisschen.
Legendär.
Genau, das war's.
Legendär. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich eigentlich hätte unterbringen müssen, weil ich liebe MacArthur Park von Donna Summer. Fand ich jetzt gerade so ein bisschen schade, dass mir der nicht einfiel. Aber den tue ich dann auch noch mal in die Playlist mit rein. Finde
Auch
ich ganz
irgendwie
großartig.
12 Minuten oder so
Ja,
irgendwas. Die
total,
I Feel Love
total.
ist auch, Donna Summer ist auch
Ja,
12 Minuten,
stimmt,
glaube ich.
ja. Sehr
So,
schön. Das war doch ein toller Exkurs mal wieder in die 80er und 70er und ja, war richtig toll.
also dieses Format Maxi-Single als popkulturelles Beispiel.
Sehr schön. Raphael, dann
Dann.
wünsche ich dir noch einen tollen Aufenthalt in Florida
Vielen
weiterhin.
Dank.
Nächste Woche hören wir uns ja auch nochmal aus Florida, ne?
Genau, ja.
Fantastisch. Bis
Alles klar.
dahin.
Bis dann. Tschüss.
Lieben Gruß. Tschüss.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags überall, wo es Podcasts gibt.